Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Bringen wir es auf den Punkt. Alltag ist, wenn Deutschland pendelt. Um das zu belegen, braucht man gar nicht erst irgendwelche Statistiken zu bemühen, sondern muss sich einfach nur den morgendlichen Verkehr auf Straßen und Schienen ansehen. Da sind Millionen Menschen unterwegs, die zum Teil lange und sehr lange Anfahrtswege zur Arbeit auf sich nehmen, trotz Dauerbelastung, Termindrucks und möglicher Folgen für die Familie. Stau, Stress, verlorene Lebenszeit? Pendlerrepublik Deutschland. Hören Sie das Feature von Georg Gruber.
Sonntagnachmittag. Seit 7 Jahren mache ich das nun schon. Pendeln. Von Utting, einem Dorf am Ammersee in der Nähe von München, nach Berlin.
Schade, dass du schon wieder fährst.
Ja, finde ich auch.
Die Zeit geht immer viel zu schnell vorbei.
Der Abschied von den Kindern fällt mir jedes Mal schwer. Als wir noch in Berlin lebten, haben wir als Eltern lange überlegt, wo und wie die Kinder aufwachsen sollen. In der Stadt oder auf dem Land, zum Beispiel am Ammersee, wo ich selbst aufgewachsen bin.
Dann, Jungs, gell, schöne Zeit.
Tschüss.
Ciao. Ciao. Gell, bis bald.
Ja, bis bald.
Wann kommst du wieder?
In 2 Wochen, so wie immer.
Bis dann.
Ja. Ja.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Tschüss. 620 Kilometer liegen nun zwischen meinem Zuhause in Bayern und meiner Arbeitsstätte, dem Deutschlandradio Kultur in Berlin. Ich lebe in 2 Welten. Die eine Hälfte des Monats arbeite ich als Redakteur für die Sendung Studio 9. Die andere Hälfte des Monats bin ich am Ammersee als freier Autor, schreibe an Stücken wie diesem über Berufspendler. Und das sind in Deutschland erstaunlich viele. Da gibt es zum einen die Tagespendler, die täglich ihren Wohnort verlassen, um morgens in die Arbeit zu fahren und abends wieder zurück. Daneben gibt es die Wochenpendler. Nur 5% aller Berufstätigen haben gar keinen Weg zur Arbeit, weil sie auf dem eigenen Grundstück arbeiten können. Über 40% haben eine Strecke, die länger ist als 10 Kilometer. Das sind rund 15 Millionen Menschen. Und der Zeitaufwand wird immer größer. Rund 7 Millionen Pendler brauchen zwischen 30 Minuten und einer Stunde pro Wegstrecke. Rund 1,5 Millionen brauchen länger als eine Stunde, die sogenannten Fernpendler.
Das sind auch vorwiegend Fernpendler, die in die Großstädte pendeln. Auffallend ist, dass die Zahl der Pendler insgesamt in Frankfurt am größten ist. 70% derjenigen, die in Frankfurt arbeiten, pendeln eigentlich in die Stadt und da auch relativ viele Fernpendler.
Wilhelm Adami, bis Sommer 2016 Arbeitsmarktexperte des DGB. Er hat in einer Studie untersucht, in welche Richtungen die Pendler durch Deutschland strömen. Vom Land in die Stadt und von Bundesland zu Bundesland.
Wir haben genau so eine Situation, dass beispielsweise aus den Bundesländern aus dem Norden und NRW insgesamt etwa 115.000 Menschen pendeln nach Süden, nach Baden-Württemberg und Bayern. Auf der anderen Seite haben wir aber auch relativ viele, die selbst aus Bayern und Baden-Württemberg wieder in andere Bundesländer pendeln, beispielsweise aus diesen beiden Bundesländern etwa 150.000, die nach Hessen oder Rheinland-Pfalz letztendlich pendeln.
Besonders groß sind noch immer die Pendlerströme von Ost nach West. Und immer mehr pendeln weite Distanzen, auch von Großstadt zu Großstadt, zum Beispiel von München nach Berlin oder von Düsseldorf nach Hamburg. Mit dem Zug brauche ich für die Fahrt über München nach Berlin mehr als 7 Stunden. Wenn alles glatt geht, komme ich gegen Mitternacht an.
Man könnte salopp sagen, seit der Mensch die Höhle verlassen hat, ist er immer mobil gewesen. Er war immer unterwegs. Seit es die Spezies gibt, hat sich immer bewegt von einem Ort zum anderen. Also Mobilität, Bewegung gehört zur Menschheitsgeschichte dazu.
Sagt Professor Andreas Knie, Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel in Berlin. Allerdings war aufgrund der Verkehrsinfrastruktur die breite Masse der Bevölkerung bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts weit weniger mobil als heute.
Ja, aber schauen sich die Handwerker an, die mussten immer auf die Rolle. Also das heißt, Mobilität und Arbeit ist ein durchgehendes Merkmal. Die Menge der Menschen, die heute längere Strecken zurücklegen müssen, die ist an Zahl gewachsen. Das stimmt. Und auch die Zahl der Pendler hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Das heißt also, die Notwendigkeiten, vom Arbeitsplatz zum Wohnort zu gelangen, sind tatsächlich verkehrlich heute wesentlich höher und wesentlich größer als noch vor 25 Jahren.
Kurz nach 5, hier ist das Bayern 3 Verkehrsupdate, schnell informiert und sicher unterwegs.
A3. Hallo auf die Straßen, liebe Autofahrer. Das ist der Freitagnachmittagverkehr. Einiges los bei uns und wir beginnen mit der A3 Köln Richtung Würzburg.
Mit Stau oder stockendem Verkehr auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Hinstedt-Ulzburg und
Frankfurt-Köln. Auch mein Vater ist gependelt. Er zog in den 60er Jahren nach Utting, dorthin, wo auch ich heute wohne.
Wir sind hier herausgezogen, weil wir das Ziel hatten, unsere Kinder auf dem Lande groß werden zu lassen, an einem schönen Ort. Ich bin als Kind und in meiner Jugend mit der Familie 13 Mal umgezogen. Das war definitiv zu oft.
Mein Vater fuhr nach München zur Arbeit. Mehr als 30 Jahre, rund 50 Kilometer einfache Strecke, je nach Verkehr 1,25 Stunden oder länger. Meist alleine im Auto, später öfters auch mit dem Regionalzug. Über 660.000 Kilometer insgesamt, für die er mehr als 16.500 Stunden gebraucht hat, viele davon im Stau. Das sind fast 690 Tage, also beinahe 2 Jahre Lebenszeit auf dem Weg zur Arbeit und zurück.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Zeit ist, aber es hat sich doch gelohnt.
Damals arbeitete man eigentlich im Dorf oder in der Nähe. Der Ort ist inzwischen gewachsen und heute fahren die meisten Uttinger nach München auf der Autobahn, die es inzwischen gibt. Aber wer nicht im Berufsverkehr stecken bleiben will, muss trotzdem spätestens um 6 Uhr morgens losfahren. Alltag nicht nur im Großraum München. Der Mobilitätsforscher Andreas Knie.
Das hängt damit zusammen, dass wir ja in der Verkehrspolitik seit 40, 50 Jahren predigen, das Auto ist das Ein und Alles, was man braucht. Das Auto kostet nichts und wenn es was kostet, kann man es von der Steuer so absetzen. Das heißt, mit dem Auto im Kopf haben die Menschen ihre Biografien angelegt. Das heißt, sie haben gesagt, okay, in der Stadt ist es teurer, dann ziehe ich doch aufs Land, das ist wesentlich billiger. Aber mit dem Auto kann ich hier schnell rein und rausfahren. Das heißt also, die Notwendigkeit des Pendlers ist nicht immer nur eine Arbeitgebergeschichte, sondern hängt auch davon ab, wie wir unsere, wie wir das nennen, Residenzentscheidung treffen. Also wo wollen wir wohnen? Und das war in den letzten 30, 40 Jahren mehr in den sogenannten Agglomerationsgebieten, also im ländlichen Bereich, also im Speckgürtel, als in den Kernstädten.
Der Traum vom Häuschen im Grünen ist ein wesentlicher Grund für die Zunahme der Pendlerströme.
Ich stehe um 4:45 auf, um gemütlich anzufangen und nehme eine Stunde Zeit, bis ich ins Auto steige, um zum Bahnhof zu fahren. Das dauert 8 Minuten. Da parke ich das Auto, dann geht es weiter eine Stunde lang im Zug sitzen und dann am Bahnhof auf ein dort deponiertes Fahrrad steigen, um 10 Minuten zur Arbeit zu radeln.
Es sind am Tag genau 3 Stunden, die wir mit Fahrten verbringen. Und um den Unterschied zu früher zu München darzustellen, sind es 2 Stunden mehr am Tag.
Gerald Schrank ist Theatermusiker mit eigenem Tonstudio. Vor 10 Monaten ist er mit seiner Freundin Edda Fiebig, sie ist Berufsschullehrerin, von München rund 75 Kilometer entfernt an den Ortsrand von Murnau gezogen, ins eigene Haus mit großem Garten.
Und im Haus haben wir 4,5 Jahre renoviert. Immer mit der Vorfreude, dass es irgendwann fertig ist. Und jetzt ist es fertig und gemütlich und schön. Und wir bereuen es nicht, rausgezogen zu sein, bis jetzt zumindest.
Viele ziehen aber auch aufs Land, weil die Mieten in der Stadt immer teurer werden, bezahlbare Wohnungen für Familien mit Kindern immer schwerer zu finden sind. Doch oft geht die Rechnung vom günstigen Landleben am Ende nicht auf. Untersuchungen zeigen, dass auf dem Land die Kosten für Mobilität und besonders für das dann meist notwendige Auto oft höher sind als die Einsparungen durch eine billigere Miete. Eine teure Wohnung in der Stadt kann so gesehen günstiger sein als eine billige auf dem Land.
A1 Hamburg Richtung Bremen zwischen Morfeld und dem Kreuz Hamburg Süd 4 Kilometer Stoffen.
Pendeln oder umziehen, vor dieser schwierigen Wahl stehen aber auch viele, die in strukturschwachen Gegenden leben, dort keine Arbeit finden, Grundbesitz haben oder die Familie nicht aus dem gewohnten Umfeld reißen wollen. In den gestiegenen Pendlerzahlen lässt sich aber auch ganz allgemein ein gesellschaftlicher Wandel ablesen.
Wir haben heute erfreulicherweise sehr viel mehr egalitäre Beziehungen zwischen Mann und Frau. Das heißt, jeder in der Partnerschaft hat eine eigene berufliche Karriere und das muss dann eben ausgehandelt werden. Das ist ein Unterschied zu früher und das ist ein guter Unterschied.
Antje Ducki, Professorin an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Sie beschäftigt sich schon seit über 15 Jahren mit dem Thema Berufspendeln und lebt selbst in einer Pendelbeziehung. Ihr Mann arbeitet in Hamburg.
Es gibt aber jetzt in der Pendelforschung eben auch das Phänomen, dass, sage ich mal, diese Geschlechtergerechtigkeit häufig die Ursache ist für eine Pendelaktivität. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass die Beziehung selber und die Beziehungsqualität eine ganz wichtige Ressource dafür ist, wie das Pendeln verarbeitet wird. Also man entscheidet sich oft zu pendeln oder eine Person entscheidet sich zu pendeln, damit beide ihre Berufskarrieren leben können, müssen dann aber auch sehr darauf achten, dass ihre Beziehung nicht zu sehr unter dem Pendeln leidet. Weil das ist auch bekannt, die Scheidungsrisiken bei Fernpendlern sind höher als bei Nichtpendlern.
Roland Weierstall ist Professor für Psychologie und Psychotherapie an der Medical School Hamburg. Vor seiner Berufung war er an der Universität Konstanz am Bodensee. Um die Stelle in Hamburg antreten zu können, musste er für 7 Monate an beiden Orten arbeiten. Auch seine Freundin lebte damals noch in Konstanz. Er pendelte gezwungenermaßen.
Bei mir sah es dann zum Teil so aus, dass ich an der einen Arbeitsstelle an einem Donnerstag dann von morgens bis abends gearbeitet habe, dann den Nachtzug genommen habe, um dann Freitagmorgens in Süddeutschland zu sein und dort mit meiner Arbeit fortzusetzen. Und das sind dann massive Belastungen, wo ich im Nachhinein auch sagen würde, das machst du auch kein zweites Mal.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, noch im Namen der Kabinenbesatzung grüßen wir Sie nun recht herzlich an Bord.
Ganz am Anfang, also wo ich jung war, nach der Uni, dann hatte ich so richtig Bock zum Reisen. Ich dachte also, du musst raus. Dann komme ich aus Dresden und irgendjemand hat gesagt, die Sachsen, die reisen wahnsinnig viel. So dass ich dann richtige Lust hatte auf dieses Reisen. Und Reisen war für mich Freiheit. Das war so cool. Also wenn du jetzt so eine Vielfliegerkarte hast und du kannst immer in diese Business Lounges rein, halt siehst die anderen Leute da in diesem Business Lounges, ich fand das wahnsinnig toll.
Heiko Muser, als Computer- und Software-Spezialist war er von Berlin aus mehr als 10 Jahre multimobil. Kaum zu Hause, viel unterwegs, nicht nur in Deutschland, sondern auch in London oder Zürich.
Und dieses Pendeln, das führt einfach nicht zur Ruhe. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, also wie das anderen Leuten geht, die dann halt, also ich mache ja Ausdauersport und die keinen Ausdauersport machen. Also es muss der Wahnsinn sein.
Soziologisch betrachtet ist das Pendeln ein quer durch die Bevölkerung weit verbreitetes Phänomen, unabhängig von der Qualifizierung. Fernpendler sind allerdings in der Regel meist höher qualifiziert und männlich.
Aber wichtig in Abhängigkeit von der Familiensituation, das heißt Frauen ohne Partner und ohne Kinder, quasi Single-Frauen, sind nach unseren Erkenntnissen teilweise mindestens genauso mobil wie Männer.
Sagt Heiko Rüger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Der Pendler und die Pendlerin sind gut erforschte Wesen und auch die negativen Folgen ihres Tuns sind wissenschaftlich belegt.
Es gibt wirklich zahlreiche Belege dafür, dass die Gesundheit von Tagespendlern im Vergleich zu Nichtpendlern schlechter ist, im Hinblick auf Allgemeinbeschwerden. Schlafdefizite ist ein großes Problem, verkürzte Schlafdauer, weil eben einfach zur Arbeitszeit ja noch die Pendelzeit dazukommt, damit auch eine reduzierte Erholungszeit insgesamt gegeben ist. Es gibt Nachweise erhöhte Atemwegserkrankungen für diejenigen, die jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, erhöhte Unfallrisiken bei Autofahrern, Ja, es gibt sogar Einzelstudien, schlechterer Zahnstatus. Warum? Weil Pendler eben deutlich seltener Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, weil sie einfach Probleme haben, Termine zu bekommen zu Zeiten, wo sie dann zu Hause sind oder an dem Wohnort sind.
Man kann sagen, dass weniger als 20% der Fernpendler in ihrer Pendelsituation eine freie, positive Entscheidung sehen. Die Mehrheit sieht ihre Entscheidung eher als alternativlos, als reine Notwendigkeit. Weitere 10-20% sehen ihre Entscheidung als explizit unfrei. Und man kann eben sehen, wenn das der Fall ist, dann verstärken sich auch die negativen Folgen.
Wenn man unter Druck steht und sich ausgeliefert fühlt, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das sorgt da, glaube ich, für Stress. Sorgt ja auch für Stressspitzen wie bei Kampfjetpiloten. Und das merkt man auch am eigenen Leib, wenn man halt plötzlich in eine Situation kommt, wo man deutlich zu spät ist und das eigentlich nicht sein darf. Also zum Beispiel, weil die Frau seit einem halben Jahr gesagt hat, wir gehen noch heute Abend ins Theater und dann verpasst man das. Oder weil ein wichtiges Interview ansteht oder so. Dann ist der Stress sehr unangenehm.
Der Journalist Klaas Tatje. Er arbeitet als Redakteur für die Zeit und pendelt seit 8 Jahren. Zuerst von Hannover nach Brüssel und nun von Hannover nach Hamburg. Umzug kommt für ihn nicht in Frage. Seine Frau hat eine Stelle als Lehrerin in Hannover, die 3 Kinder, gute Krippen- und Kindergartenplätze. Das ganze soziale Umfeld ist es wert, so sagt er, täglich den weiten Weg zur Arbeit auf sich zu nehmen. Einfache Strecke, 180 Kilometer. Seine Recherchen zum Thema Pendeln hat er in einem Buch veröffentlicht. Titel: Fahrtenbuch des Wahnsinns.
Weil ich schon das einen Wahnsinn finde, dass die Deutschen insgesamt jeden Morgen zur Sonne fahren und abends wieder zurück, nämlich 150 Millionen Kilometer. Also ich glaube, man sollte das als Pendler immer wieder hinterfragen, ob das richtig ist.
Viele Pendler unterschätzen die Belastung, bis es zu spät ist. Pendeln kann zu Erschöpfungsdepressionen führen, zu Burnout. Das zeigen nationale und internationale Studien.
Als klinischer Psychologe ist es natürlich ganz schön, wenn man bei einem selber dann plötzlich die Symptome feststellt, wo sie bei ihren eigenen Patienten immer sagen, na, jetzt kommen sie so langsam in eine Phase, wo sie auf sich aufpassen sollten. Ja, also sei es Schlaflosigkeit, sei es eine Gereiztheit, einfach weil sie keine Ressource mehr haben, um auch mit zusätzlichen Belastungen noch umzugehen. Das heißt, sie sind eher etwas dünnhäutig und dann auch schneller von Dingen gestresst oder von Dingen auch genervt, die sie normalerweise nicht nerven würden.
Roland Weierstall ist froh, heute nicht mehr pendeln zu müssen. Auch seine Freundin lebt inzwischen in Hamburg.
Es kumuliert sich auch von Woche auf Woche. Sie nehmen sozusagen jedes Mal ein Stück weit von ihrem Akku weg, dass sie dann am Ende wirklich nach einem halben Jahr, also bei mir auch der Zeitpunkt war, wo ich gesagt habe, also ein paar Monate länger hätte ich das auch nicht mehr mitmachen können, einfach weil es körperlich dann auch nicht mehr möglich ist.
Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten auf dem Flughafen in Berlin-Tegel landen.
Die negativen Folgen des Pendelns konnte Antje Ducki exemplarisch in einem ganz besonderen Forschungsprojekt untersuchen. Nach dem Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin fuhr eine Gruppe von Beamten wochenweise nach Berlin, eine Vergleichsgruppe blieb in Bonn.
Wir konnten auch nachweisen, dass die Pendler höhere Depressivitätswerte hatten, höheres Einsamkeitserleben und auch höhere psychosomatische Beschwerden. Damit verbunden ist das Risiko bei sehr langen Pendelepisoden, kann das eben auch in eine dauerhafte Entfremdung zwischen den Partnern führen. Das weiß jeder, der pendelt. Es entsteht ja folgende Situation: Unter der Woche kann man bestenfalls telefonisch oder per Skype miteinander kommunizieren. Das heißt, vieles bleibt ungesagt, vieles bleibt ungeklärt. Wenn man dann am Wochenende zu Hause ist, dann versucht man in diesen kurzen Zeitblöcken so viel nachzuholen, was unter der Woche nicht geschehen ist, dass das ganz schnell die Beziehung völlig überfordert, weil es einfach nicht in 2 Tagen nachzuholen ist. Ja. Und diese Überforderungssituation führt dann eben auch wieder in eine Konfliktsituation.
Ein ganz wichtiger Punkt für mich war, ich habe mich sonntags noch nicht auf den Weg zur Arbeit gemacht, sondern ich bin jeden Montagmorgen 3:45 aufgestanden, was insofern sehr positiv und für die Kinder notwendig war, gerade als sie auch noch kleiner waren, dass ich sie sonntags noch zu Bett bringen konnte und wir den Sonntagabend noch ganz normal verleben konnten.
Wilhelm Adami, 17 Jahre bis zu seiner Pensionierung, pendelte er von Köln nach Berlin. Die Wochenenden waren ihm heilig und bei wichtigen Anlässen nahm er sich frei.
Oder ich habe mir zwischendrin auch mal Urlaubstage genommen, um normal Familienleben zu leben. Das ist insofern wichtig. Man darf nicht zu Besuch kommen bei der eigenen Familie, denn dann, glaube ich, sind die Konflikte, können sehr, sehr schnell ausbrechen.
Ich versuche regelmäßig mit meinen Kindern zu telefonieren und zu skypen.
Hallo Jungs.
Hallo.
Hallo, könnt ihr mich sehen?
Ja. Kannst du uns sehen?
Ich kann euch auch sehen.
Und ich arbeite in den 2 Wochen, in denen ich nicht in Berlin, sondern zu Hause am Ammersee bin, nur am Vormittag, um dann mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können.
Ich finde es schade, dass der Papa immer nach Berlin fahren muss für 2 Wochen, aber ich finde es besser, als wenn er jeden Tag in der Früh um 6 nach München fahren würde und am Abend wieder zurückkommen würde.
Also der Vorteil ist dann, wenn er wieder da ist, hat er viel Zeit für uns.
Rüber auf die A93, Regensburg Richtung Hof, zwischen Spandorf Mitte und Marburg, 8 Kilometer Stau. Da braucht ihr über 1 Stunde länger bis endlich Wochenende.
Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Nächster Halt, jetzt in Köln ist dann Nürnberg Hauptbahnhof.
Der klassische Tagespendler fährt immer noch gerne Auto und zwar alleine. Ich als Fernpendler fahre immer mit der Bahn. Zu heiß, zu kalt, zu voll, zu laut, zu spät. Ich habe alles schon erlebt und versuche dann, mich nicht zu ärgern, weil ich weiß, dass es sowieso nichts ändert. Und weil es letztlich relativ selten vorkommt.
Die Pendlerrituale. Also es gibt natürlich einen Flüsterabteil in dem Regionalzug, das ist auch als solches gekennzeichnet. Und als Pendler will man grundsätzlich seine Ruhe haben. Und deshalb setzt man sich dann in dieses Flüsterabteil. Und dann gibt es natürlich Leute, die diese Ruhe nicht einhalten. Und interessant ist dann eben zu beobachten, wie auf diese Unruhestifter reagiert wird. Bisher habe ich das selber noch nicht gemacht, aber eben dieses Ruheabteil nutzen und wirklich ruhig sein, das ist typisch.
Die Arbeitswelt der Zukunft wird von den Arbeitnehmern eher noch mehr Mobilität und Flexibilität abverlangen als heute. Die festen Strukturen, die es noch im vergangenen Jahrhundert gab, sind schon lange in Auflösung. Dabei gehört Homeoffice als Konzept schon der Vergangenheit an.
Das sind so die alten Formen sozusagen. Und die gibt es allerdings auf einem, ich sag mal, nicht besonders hohem Niveau.
Erklärt Josefine Hoffmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart.
Was eben tatsächlich deutlich ansteigt, sind genau die, wo sich das eben nicht mehr an fixe Tage binden lässt und auch nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit dann auch tatsächlich stattfindet, sondern eben wirklich fallbezogen und bedarfsbezogen. Und das ist tatsächlich deutlich ansteigend, zumindest in den Tätigkeitsbereichen, wo das natürlich auch machbar ist. Also die Autos werden sie auch in naher Zukunft trotz 3D-Drucker nicht im Wohnzimmer zusammenschrauben können. Das heißt, die ganzen, ich sag mal, direkt produzierenden oder direkt am Menschen dienstleistenden Personen und Arbeitnehmer haben dann natürlich erstmal wenig Möglichkeit.
Die Pendlerströme werden anders fließen. In vielen Sparten sind feste Anwesenheitszeiten schon heute nicht mehr nötig, dank Internet- und Firmennetzwerken, in die man sich von überall einloggen kann.
Das kann im Prinzip der Projektmitarbeiter sein, der sagt, ich bleibe morgen früh daheim, weil der Handwerker kommt und ich nicht genau weiß, wann. Oder der Kollege, der sagt, ich bin übermorgen unterwegs und von da lohnt es sich dann aber auch nicht mehr, nochmal ins Büro zu fahren auf dem Rückweg, da bleibe ich lieber gleich daheim. Ein drittes Beispiel kann sein, 2 Mitarbeiter, die die nächsten 3 Tage an einem anderen Standort tätig sind und von dort aus aber im Prinzip komplett arbeitsfähig sind, weil sie sich in lokale Netze, Dateien und Ähnliches einwählen können und eben dann auch genau so erreichbar sind aufgrund von mobilen Technologien und eben auch aufgrund dieser Möglichkeit, auf Datenbestände, soziale Netzwerke und Ähnliches zuzugreifen.
Was ich interessant finde, ist, wie zögerlich die Politik reagiert und agiert. Also, dass man überhaupt nicht mal hinterfragt, ob das Pendeln so vernünftig ist, wie wir das machen. Also wir pendeln ja in 2 von 3 Fällen mit dem Auto. Und auch da wird jeder einen guten Grund dafür haben. Aber warum zum Beispiel muss man Dienstwagen subventionieren, nach Größe und Leistung. Das heißt, ein größeres Auto kriegt auch mehr Subventionen. Und warum guckt man nicht mal, dass man vielleicht effizientere Autos oder Elektroautos besonders fördert, wie das in Ländern wie Dänemark der Fall ist?
Kritisiert der Journalist und Zugpendler Klaas Tatje. Auch der Mobilitätsforscher Andreas Knie kritisiert die Politik, sagt, dass besonders die Pendlerpauschale abgeschafft werden sollte.
Die Pendlerpauschale ist ein völlig falsches Instrument. Es hat die Menschen regelrecht aus den Städten herausgedrängt. Der Staat hat gesagt, geht möglichst weit weg, geht in das Land, erschließt euch das Land und wir bezahlen das noch. Das geht heute nicht mehr. Wir haben die Pariser Abkommen unterschrieben. Wir müssen mal feststellen, dass der Verkehr in wenigen Jahren etwa die Hälfte des gesamten Energiebedarfs für sich vereinnahmt. Wir brauchen einen Wechsel zu einer postfossilen Mobilität. Wir müssen den Raum wieder kostbarer machen. Wir tun heute noch jeden Tag für Verkehrsinfrastruktur Land sozusagen vernutzen in Größenordnung von 70 Fußballfeldern. Also jeden Tag werden 70 Fußballfelder für neue Straßen oder Schienenwege umgewandelt. Und da hat die Pendlerpauschale einen riesigen Einfluss drauf. Würde die wegfallen, würde sich mittel- und langfristig sicherlich auch das Verhalten der Menschen ändern.
An seinem Innovationszentrum in Berlin wird schon heute an der Zukunft der Mobilität gearbeitet, am autonomen Fahren. Olli heißt ein Fahrzeug, das aussieht wie eine Gondel auf Rädern mit umlaufender Sitzbank und Breitband-WLAN zum Arbeiten. Lenkrad und Fahrersitz sucht man vergeblich.
Der Vorteil des autonomen Fahrens ist, dass ich besser bündeln kann. Also es wird kein einzelner Person mehr in einem Auto sitzen, was dem selber auch noch gehört. Das autonome Fahrzeug sammelt alle auf, fährt jeden Tag überall hin, ohne dass einer irgendein Fahrzeug selber besitzen muss. Das heißt also, wir haben viel, viel weniger Gerätschaften. Wir können eine ganze Reihe von Autos durch das autonome Fahren einsparen.
Pendeln ist für viele ein notwendiges Übel, das in Kauf genommen werden muss. Aber nicht für alle. Für einige ist es ein Gewinn.
Auf der Hinfahrt morgens 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr, das bietet sich ganz gut an, noch mal ein bisschen die Augen zuzumachen. Aber das muss auch nicht unbedingt schlafen sein, aber es ist einfach so ein vor sich hin dösen, so ein langsam in die Arbeit hineinkommen, gedanklich.
Ich nütze die Zeit im Zug bei der Hinfahrt, um mich auf den Tag vorzubereiten. Ich lese meine Texte, überlege mir, was kannst du jetzt dazu komponieren. Oder ich schlage den Rechner auf und beantworte E-Mails, lese Nachrichten.
Also gerade beim Wochenpendeln gibt es durchaus auch erwähnenswert Positives. Es gibt zum Beispiel das Positive, dass Pendlerpaare häufig sagen, sie entdecken sich eigentlich neu. Also gerade in älteren Beziehungen, ja, die so schon längere Zeit existieren und auch eingefahren sind, da kann das Pendeln eine sehr große Erfrischung bringen. Das heißt, 4 Tage oder 5 Tage in der Woche macht jeder seins und dann kommt man zusammen und erlebt den anderen als was ganz Besonderes, Wichtiges im eigenen Leben.
Als Pendler zwischen den Welten Berlin und Bayern fühle ich mich oft wie eine gespaltene Persönlichkeit. Die Umbruchstage sind oft schwierig, der Arbeitsbeginn im Sender, die Umstellung auf das Landleben mit seinem ganz anderen Rhythmus. Viele der negativen Folgen des Pendelns spüre ich auch bei mir, mal mehr, mal weniger. Doch seit Jahren kann ich mich nicht entscheiden, das eine für das andere aufzugeben, mein Problem. Gleichzeitig habe ich die Vorzüge von beidem. Eine Stadt, die vieles bietet, Freunde und Kollegen, die ich nicht missen möchte. Und als Gegenpol zur Stadt die Ruhe, die Natur, der See, die Kinder, die sich hier wohlfühlen, Freunde, Familie, morgens durch den Wald laufen, schwimmen, am Wasser sitzen mit Blick auf die Berge. Vielleicht kann ich all das auch deswegen noch mehr schätzen, weil ich immer wieder fortgehe.
Stau, Stress, verlorene Lebenszeit, Pendlerrepublik Deutschland. Das war das Feature von Georg Gruber. Die Regie hatte Klaus-Michael Klingsporn, an der Technik saß Andreas Stoffels, es sprach der Autor. Das war eine Produktion aus dem Jahr 2016.